SRF 1.
Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Der Bundesrat wolle keine fremden Richter, sagt Bundesrat Burkhalter.
Ich höre die Kritik, aber die ist falsch.
Der Außenminister wehrt sich erstmals gegen die Kritik an seinem Vorschlag, wie die Rechtsprobleme mit der EU gelöst werden könnten. In Kairo ist das Militär mit Panzern aufmarschiert, wegen der angekündigten Proteste.
Der symbolische Tahrirplatz ist komplett abgeriegelt. Die Stimmung in der Stadt ist sehr, sehr angespannt und es ist eine Stadt in Angst,
sagt die Journalistin vor Ort. Um 13 Uhr, bonjour Ludwig Oechslin. Zum letzten Mal sind wir heute in der Romandie und beim Direktor des Uhrenmuseums in La Chaux-de-Fonds. Heute, Zeit ist subjektiv.
Immer wenn es einem schlecht geht, also Langeweile und Stress sind zum Beispiel genau die Punkte, wo man nachher sagt, entweder geht die Zeit schnell oder die Zeit zu langsam. Wenn die Zeit genau richtig geht, dann spürt man sie nicht und man fühlt sich wohl.
Mehr um eins. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
In Ägypten haben die Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi neue Proteste gegen die Übergangsregierung angekündigt. Nach dem Freitagsgebet wollen sie gemäß Medienberichten ins Zentrum Kairos ziehen. Die Armee habe unterdessen Stellung an strategisch wichtigen Orten in der Hauptstadt bezogen, berichten Reporter. Ägypten rief inzwischen seinen Botschafter in der Türkei zu Konsultationen nach Kairo zurück, dies als Antwort auf die Türkei, die ihren Botschafter zurückbeordert hatte. Schweizer Männer sollen weiterhin in der Armee dienen müssen, dieser Meinung ist der Bundesrat. Ohne Wehrpflicht sei die Sicherheit der Schweiz gefährdet. Verteidigungsminister Ueli Maurer hat am Morgen die Argumente des Bundesrates präsentiert gegen die Initiative mit dem Titel «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht». Bei einer Annahme der Initiative könnte die Armee, gemäß Bundesrat, ihre heutigen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Die Abstimmung findet am 22. September statt. Der Vorstand des Bauernverbandes möchte das Schweizer Kulturland sichern. Zudem soll die Selbstversorgung mit inländischen Lebensmitteln gestärkt werden. Der Vorstand schlägt seinen Mitgliedern deshalb vor, eine Volksinitiative zu lancieren. Die Agrarpolitik der kommenden Jahre berücksichtige die großen Herausforderungen der Zukunft zu wenig, so der Verband. So werde die wachsende Zahl der Bevölkerung für eine weltweite Verknappung des Angebots sorgen. Über die definitive Lancierung der Volksinitiative entscheiden die Delegierten des Bauernverbandes im November. Die Schweiz und Deutschland wollen im Finanzbereich in Detailfragen enger zusammenarbeiten. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf und der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hätten dies in einem Briefwechsel vereinbart, schreibt das eidgenössische Finanzdepartement. Bei der Zusammenarbeit geht es unter anderem um die Aufsicht von grenzüberschreitenden Bankgeschäften. Während der Finanzkrise hat die Nationalbank faule Papiere von der UBS übernommen und die Grossbank so faktisch gerettet. Nun kann die UBS diese heute harmlosen Papiere mit einem damaligen Wert von 40 Milliarden Franken schon bald zurückkaufen. Die Nationalbank teilt nämlich mit, sie habe den letzten Rest des Darlehens getilgt, mit dem sie diese Papiere finanzierte. In etwa 3 Monaten werde die UBS die Papiere zurückkaufen, schreibt die Nationalbank. Eine externe Expertengruppe ermittelt derzeit einen möglichen Kaufpreis. Die Stadtregierung von La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg hat einem ihrer Mitglieder sämtliche Dossiers entzogen. Der SVP-Politiker solle Angestellte belästigt haben. Dazu komme der Vorwurf des Mobbings, erklärten die Stadtbehörden an einer Medienkonferenz. Die 4 anderen Mitglieder der Stadtregierung hätten den Entscheid gefällt, nachdem eine Untersuchung die Vorwürfe bestätigt hätten. Der amerikanische Geheimdienst NSA soll im eigenen Land 1000-fach Datenschutzregeln verletzt haben. Geschehen sei dies seit 2008 bei der Überwachung von US-Bürgern oder anderen Zielen in den USA. Das zeigen offenbar geheime Dokumente, die die Zeitung Washington Post erhalten hat, nach eigenen Angaben vom ehemaligen Geheimdienstler Edward Snowden. Ecuadors Präsident Correa hat ein Projekt abgebrochen, mit dem ein wertvolles Urwaldgebiet vor der Ölförderung geschützt worden wäre. Nötig gewesen wären 3,6 Milliarden Dollar, um das Land für entgangene Einkünfte aus dem Öl zu entschädigen. Die Welt habe Ecuador im Stich gelassen, sagte Correa am Fernsehen. Er habe den Yasuni-Treuhandfonds deshalb aufgelöst. Die internationale Gemeinschaft habe nur 330 Millionen Dollar zugesagt und nur 13 Millionen seien effektiv einbezahlt worden. Im Urwald von Yasuni gibt es eine sehr große Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren und es ist eines der letzten Rückzugsgebiete für Indianer.
Rendezvous. Weiter geht es mit den Argumenten von Bundesrat Burkhalter, der nicht von fremden Richtern sprechen will. Dann der Augenzeugenbericht aus Kairo. Dazu fragen wir, hilft diese aufgeladene Stimmung den Extremisten in Ägypten? Wir berichten aus der Schweiz, aus Zürich, wo Büroräume an bester Lage leer stehen. Und wir berichten aus Luzern. Wir berichten von Beethovens dritter Symphonie vor den Gutbetuchten am Lucerne Festival, aber auch für Biertrinker in Shorts hat es dort am Festival Platz. Und wir begleiten Forscher in der Arktis, die messen, wie schnell das Packeis schmilzt und damit das Klima beeinflusst. Damit weiter zu Wetter und Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.921 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1 Franken 23,56 gehandelt, der Dollar zu 92,60 Rappen. Und das Wetter? Es bleibt heute und morgen sonnig mit Quellwolken in den Bergen. In den Alpen sind am Nachmittag jeweils einzelne lokale Schauer möglich. Die Temperatur steigt auf 26 bis 30 Grad.
Wie soll die Schweiz in Zukunft Streitfälle mit der EU lösen? Der Bundesrat setzt auf den Europäischen Gerichtshof. Dafür erntete er heftige Kritik. Er wolle die Schweiz fremden Richtern ausliefern. Erstmals nimmt nun Außenminister Didier Burkhalter Stellung zu den Vorwürfen auf seiner Reise gestern in die Slowakei. Aus Bratislava der Bericht von Philipp Burkhardt.
Der Europäische Gerichtshof habe nicht das letzte Wort. Außenminister Didier Burkhalter wehrt sich gegen die Kritik, der Bundesrat wolle die Schweiz fremden Richtern ausliefern.
Eben nicht. Wir wollen nicht fremde Richter als letzte Instanz. In allen anderen Lösungen, die manchmal vorgestellt sind von den Kritikern, hätte man ein neues Gericht mit internationaler Komposition und diese Gerichte würden die Möglichkeit bekommen, die Schweiz zu verurteilen. In unserer Lösung ist es nicht der Fall.
Der Europäische Gerichtshof solle im Streitfall nicht entscheiden, sondern bloß die Auslegung eines Abkommenstextes liefern. Die Entscheidung, was mit dieser Auslegung geschieht, läge nach wie vor bei der Politik. Und auch die in einem Brief an den Bundesrat geäußerte Kritik von 15 Schweizer Professoren, der Bundesrat setze auf ein Gericht, in dem nicht ein einziger Schweizer Richter sitze, weist der Außenminister zurück.
Ich höre die Kritik, aber die ist falsch. Noch einmal, die letzte Instanz wird nicht ein Gericht sein, es bleibt politisch. In der anderen Option von diesen Europa-Professoren wird die Schweiz verurteilt werden von einem internationalen Gericht. Also wir glauben, dass es dann keine Chance hat in der Volksabstimmung. Vor allem, weil wenn diese letzte Instanz für die Schweiz und gegen die EU entscheiden würde, dann würde die EU nicht gebunden. Das geht einfach nicht.
Der Außenminister will deshalb am vorgeschlagenen Modell festhalten und der Landesregierung noch diesen Monat ein detailliertes Mandat für Verhandlungen mit der EU unterbreiten. An die Adresse der EU kündigt Burkhalter an, die Schweiz sei erst dann für eine weitere Milliardenzahlung an Projekte im Osten Europas bereit, wenn die anderen Streitpunkte mit der EU gelöst seien.
Geld gibt es erst, wenn wir wirklich eine Atmosphäre haben, wo wir die Probleme lösen können. Und das ist unmöglich anders. Und das werde ich jedes Mal erklären. Und Sie verstehen, dass die Politiker in Europa, in allen Mitgliedstaaten, man kann sich wirklich nicht vorstellen, dass die Schweizer noch 1 Milliard geben für einen Erweiterungsbeitrag, ohne dass es Bewegung gibt bei den verschiedenen anderen wichtigen Dossiers wie institutionelle Aspekte des Verhältnisses und auch Fiskaldossiers.
Außenminister Burkhalter lässt damit durchblicken, dass der Bundesrat mit der EU letztlich ein drittes Paket bilateraler Verträge anstrebt.
Rendezvous 20 Minuten vor 1. Ein Freitag der Wut soll es werden in Ägypten. Islamistische Gruppierungen wollen heute gemeinsam mit den Muslimbrüdern gegen die vom Militär eingesetzte Übergangsregierung protestieren. Die Demonstrationen in Kairo sollen bei allen Moscheen beginnen und Richtung Ramsesplatz führen. Ich konnte vor der Sendung mit der Journalistin Sonja Zekri sprechen. Sie war zum Zeitpunkt unterwegs in Kairo. Und ich fragte sie, wie ist die Lage im Moment?
Die Geschäfte sind zu, die Straßen sind leer, die Menschen verkriechen sich in ihren Häusern an den zentralen Orten, wo entweder Demonstrationen erwartet werden oder die eben wichtige Regierungsgebäude sind, sieht man sehr, sehr viel Militär. Moscheen, wo man erwartet, dass die Muslimbrüder möglicherweise neue Zeltlager starten wollen, sind abgesperrt. Davor stehen Militärfahrzeuge, Panzer. Der symbolische Tahrirplatz ist komplett abgeriegelt. Also die Stimmung in der Stadt ist sehr, sehr angespannt und es ist eine Stadt in Angst.
Sonja Zekri, abgesehen vom heutigen Tag, wo aufgerufen wurde zu Demonstrationen, wie ist die Sicherheitslage in Kairo?
Die Sicherheitslage in Kairo ist sehr unüberschaubar und sehr schwierig. Sie müssen sich vorstellen, es sind ja nicht nur die Muslimbrüder, die heute zu Demonstrationen aufgerufen haben. Es sind auch die anderen, die Gegner der Islamisten und die Anhänger der Armee, die heute auch demonstrieren wollen. Dazu gibt es seit einigen Tagen die sogenannten Volkskomitees. Wenn man sich die mal anschaut, dann sind es eben oft einfach 13-Jährige oder 14-Jährige mit selbstgebastelten Waffen. Es hat Überfälle gegeben, es hat auch Verletzungen gegeben, sogar Morde. Man hat den Eindruck, obwohl die Armee so eine große Präsenz zeigt, dass es immer wieder auch so Ausbrüche von Kriminalität oder einfach von Anarchie gibt.
Sind die Menschen denn bewaffnet?
Der Unterschied ist, dass inzwischen viele, viele Ägypter Waffen haben. Also man hat ja gesehen, dass die Muslimbrüder hatten Waffen und der Rest Ägyptens hat sich in den letzten 2,5 Jahren einfach auch bewaffnet. Ägypten war lange Zeit ein sehr, sehr sicheres Land und diese Gewaltkriminalität im Grunde genommen unbekannt. Und das hat die Leute getroffen wie ein Schock. Also das ist schon alles insgesamt eine sehr, sehr undurchschaubare Situation.
Sonja Zekri, wo ist denn die Polizei in dieser Situation?
Also wir haben heute sehr wenig Polizei gesehen, das muss aber nicht heißen, die wird schon irgendwo sein. Die ist ja seit der Absetzung von Präsident Mursi wieder auf den Straßen präsent. Was man auch sagen muss, die Polizei ist selber Ziel. Es sind Polizeistationen durchs Land angezündet worden, es hat Morde an Polizisten gegeben. Also die Polizei hat viel damit zu tun, alleine nur sich selber zu schützen.
Eine bewaffnete Zivilbevölkerung, aufgebrachte Menschen, bekommen das Militär und die Polizei die Situation in den Griff, bevor es in eine anarchistische Situation umschlägt?
Das ist die große Frage. Die Hoffnung der Menschen, als die Mursi entmachtet haben, war natürlich, dass sie gesagt haben, wir wollen Sicherheit haben, damit die Wirtschaft in irgendeiner Weise wieder in Schwung kommt. Und wenn sie das nicht schaffen, und ich persönlich habe meine Zweifel, ob sie das in absehbarer Zeit schaffen, dann wird die Stimmung der Menschen, könnte ich mir vorstellen, auch wieder umschlagen und sich gegen die Polizei und möglicherweise sogar in Teilen auch wieder gegen das Militär richten.
Sagt Sonja Zekri, sie ist Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger in Kairo. In den letzten Monaten war auch der Politikwissenschaftler Azim El Difraoui in Ägypten. Er ist halb Ägypter und schreibt zurzeit ein Buch über die Umbrüche im Land. Wir haben es gehört, viele Leute sind bewaffnet, die Polizei scheint nicht so präsent zu sein. Die Frage an Azim El Difraoui: Ist das ein Freipass für die Extremisten im Land?
Ist das ein Freipass für die Extremisten? Die ägyptische Regierung hat ja dem Volk gesagt, es soll sich bewaffnen, um Übergriffe der Moslembrüder zu verhindern. Das ist natürlich eine gefährliche Eskalation. Das ist eine Art Freibrief für die Gegner der Moslembrüder, gegen die massiv vorzugehen. Und das wird natürlich dann auch zu einer weiteren Radikalisierung der enttäuschten Moslembrüder selber finden. Im Übrigen ist es aber so, und das ist sehr bedrohlich, es gibt zum Beispiel in Oberägypten ganze Landstriche, da besteht das große Risiko, dass es über einen längeren Zeitraum zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen den Gegnern und aber auch den Christen kommt. Die Polizei war da wirklich noch nie wirklich präsent und kann auch in gewissen Landstrichen gar nicht das so unter Kontrolle bekommen.
Wenn Sie von einem langfristigen Konflikt sprechen, da meinen Sie nicht in dem Sinne einen Bürgerkrieg, eher so etwas länger Schwelendes?
Ja, also ich glaube, zum Beispiel der Vergleich mit Syrien, wo es natürlich ganz viele ethnische Gruppen gibt, die wirklich in einem Bürgerkrieg sich mittlerweile befinden, das wird in Ägypten nicht so passieren. Und dazu ist das Land nach wie vor noch zu homogen, aber ein ganz langer, schwelender Konflikt, wo enttäuschte Islamisten, nicht nur Muslimbrüder, sondern noch extremere Gruppen wie Salafisten, einfach Terrorattacken begehen, wo es jeden Monat oder wöchentlich über einen längeren Zeitraum irgendwo in Ägypten zu massiven Gewaltakten kommt.
Ein destabilisiertes Ägypten, was bedeutet das für die Nachbarländer, zum Beispiel für Israel?
Also ich glaube nicht, dass das jetzt direkt sehr, sehr große Konsequenzen für Israel hat. Die ägyptische Armee wird in der Lage sein, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten diese Grenze zu stabilisieren, weil die Armee selber braucht nicht noch eine zweite Front mit Israel. Meine größte Sorge ist, dass es nicht gelingen wird, das ganze Land zu stabilisieren. Meine größten Befürchtungen sind Provinzstädte, gerade in Oberägypten oder auch die mittelgroßen Städte des Deltas, die sehr dicht besiedelt sind, wo es zu ganz brutalen Zusammenstößen zwischen Morsi-Gegnern, Morsi-Befürwortern und der Armee kommen kann. Und dass dann diese Städte einfach No-Go-Areas werden, also unkontrollierbare Flecken im Land, wo dauerhaft Gewalt herrscht oder zumindest monatelang Gewalt herrscht.
Wenn sich Ihre schlimmste Befürchtung bewahrheitet und das Militär nicht alle Städte und nicht alle Gebiete in Schach halten kann, wäre das ja eine schlechte Ausgangslage für ein Tourismusland, wie es Ägypten jetzt noch ist.
Ja, der Tourismus liegt so und so außerhalb der Rotmeergebiete quasi nieder. Die Pyramiden sind, die besucht im Moment keiner, auch Oberägypten. Die Tempel von Aswan und Luxor werden auch nicht mehr besucht. Aber natürlich ist die ganze Lage für den Tourismus eine Katastrophe und somit auch für das ägyptische Volk. Der Tourismus ist ja die dritte oder viertgrößte Einnahmequelle des Landes. Und das hat natürlich jetzt schon enorme wirtschaftliche Konsequenzen. Im Endeffekt wird es aber so sein, dass keine der Parteien sich leisten kann, Ägypten in einen Dauerkonflikt zu schieben. Irgendwann müssen Kompromisse gefunden werden. Es gibt immer noch ein bisschen Hoffnung und Kompromissmöglichkeiten. Sonst geht natürlich auch vor allem das Land wirtschaftlich nieder. Und das ist ja die Hauptsorge eines Durchschnitts-Ägypters, einfach zu überleben. Und falls jetzt keine Stabilität reinkommt und die Wirtschaft noch weiter absinkt, führt das zu größerer Unzufriedenheit. Und keine Regierung wird in Ägypten langfristig überleben, sei es Militärs oder sei es eine liberale, in Anführungsstrichen liberale Zivilgesellschaft, wenn das Land nicht stabil ist, um halt die Wirtschaftslage eben wieder zu verbessern, die ja natürlich sich dramatisch in den letzten 2 Jahren verschlechtert hat.
Sagt der Politologe mit ägyptischen Wurzeln Asim El Difraoui zur aktuellen Lage in Ägypten. Klingeln ohne Namensschilder und verwaiste Stockwerke. Und das mitten in der Zürcher Innenstadt. Immer mehr Büros an bester Lage stehen leer. Großunternehmen haben das Zentrum verlassen, haben ihre Arbeitsplätze nach Zürich West, Oerlikon oder Wallisellen verlagert, wo die Büros billiger und moderner sind. Aber was soll geschehen mit den ausgedienten Liegenschaften in der City? Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Vor kurzem tischte hier der Wirt des Bierfalken noch saftige Cordon Bleus auf, beliebt auch bei den Bürolisten in den oberen Stockwerken. Nun klafft da eine große Baulücke, Löwenstraße 16, Zürich City. Die Besitzerin PSP Swiss Property ersetzt den über 100-jährigen Altbau durch ein modernes Wohn- und Geschäftshaus. Sie tut das, weil die Mieter heute ganz andere Anforderungen an die Büroflächen stellen als früher. Gefragt sind vielseitig nutzbare Gebäude mit viel Licht im Inneren und hohen Decken. Luciano Gabriel, der Chef der Immobiliengesellschaft PSP.
Es ist klar, man muss schauen, dass die Liegenschaften im Zentrum die entsprechende Flexibilität anbieten wie die Neubauten an der Peripherie.
Abreißen und neu bauen, um konkurrenzfähig zu bleiben mit den neuen Angeboten am Stadtrand. Das ist die radikale Variante. Schonender geht PSP-Chef Gabriel mit dem Büro- und Ladenkomplex am Bahnhofplatz vor. Hier wird gründlich saniert. So oder so, Nachrüsten ist unabdinglich, sonst ist der Altbestand nicht zu vermieten. Denn am Rand von Zürich, im Norden und Westen, wo die neuen Bürotürme in die Höhe ragen, werden Großunternehmen fündig. Der Quadratmeter Büro kostet dort nicht stolze 500 Franken Jahresmiete wie im Zentrum, sondern nur halb so viel. Die Altbauten in der City abreißen oder sanieren, das mag an bester Lage gehen, wo die Kosten über einen hohen Mietpreis wieder hereinzuspielen sind. Doch hohe Mieten dürften wegen des steigenden Büroangebots in der Innenstadt zunehmend Mieter abschrecken. Wenn nun aber Büros im Zentrum nicht mehr rentieren, warum nicht umwandeln in Wohnungen, die in der Stadt Zürich nach wie vor heiß begehrt sind? Immobilienexperte Daniel Stocker von Colliers International.
Also es gibt bestimmt welche, wo sich eine solche Umnutzung rentieren würde. Aber es wird auch welche geben, wo das dann zu teuer wird. Beziehungsweise sie müssen dann so hohe Mieteinnahmen auf die Wohnungen erzielen, dass diese nicht mehr marktkonform sind.
Eine Alternative wäre die Zwischennutzung, beispielsweise für die Kulturförderung. Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich.
Wenn die Eigentümer dieser Geschäftshäuser, Bürohäuser ein Interesse zeigen für eine solche Zwischennutzung, dann ist die Stadt immer interessiert daran, sei es für das Gewerbe, für die Kreativwirtschaft oder auch für die Kultur, solche Räume vermitteln und zur Verfügung stellen zu können.
Interessiert an einer Zwischennutzung sind derzeit aber erst wenige Immobilienbesitzer. Denn noch sind die Büromieten im Zentrum so hoch, dass die Eigentümer auf bessere Zeiten und auf neue, zahlungskräftige Mieter hoffen.
Es ist gebildet, wohlhabend und schon etwas in die Jahre gekommen. Das typische Publikum bei Klassikkonzerten. Langfristig lässt sich ein Klassikfestival mit diesen Gästen allein kaum mehr finanzieren. Veranstalter suchen darum nach Wegen, um auch andere Bevölkerungsschichten anzusprechen, ohne diese Stammgäste zu vergraulen. So auch das Lucerne Festival, das ab heute mit Spitzenmusikern aus der ganzen Welt aufwartet und das zum 75. Mal. Miriam Eisner.
Nie präsentiert sich Luzern exquisiter, nie präsentiert sich das Kultur- und Kongresshaus KKL glanzvoller. Schwere Limousinen, funkelnde Roben, perlender Champagner, alles, was gesellschaftlich Rang und Namen hat, reist an zur Eröffnung des Lucerne Festivals seit 75 Jahren.
Ja, ich glaube, das, was für das Festival wirklich wichtig ist, ist die künstlerische Exzellenz natürlich.
Sagt Festivalintendant Michael Häfliger. Mit Exklusivität allein fülle man aber keine Konzertsäle mehr. Für den Erfolg eines Klassikfestivals sei es wichtig,
dass neben all dem Elitären natürlich auch sehr viel Nicht-Elitäres stattfindet.
So überträgt das Festival das exklusive Eröffnungskonzert seit Jahren aus dem Konzertsaal in einen lauschigen Park neben dem KKL. Hier trifft sich auch heute Abend ein bunt gemischtes Publikum, hört das Lucerne Festival Orchestra auf Großleinwand, gratis, in Shorts und Turnschuhen und mit einem Bierglas oder einer Cola in der Hand.
Ich glaube, dadurch, dass an den Schulen weniger Musik unterrichtet wird, haben wir wirklich ein Problem. Ich glaube, es ist sehr, sehr entscheidend, dass klassische Musik in einer faszinierenden Art und Weise an ein jüngeres Publikum vermittelt werden kann.
Immer wieder experimentiert das Festival mit neuen Formen, zum Beispiel mit Late-Night-Konzerten nachts spät und neu mit 40-minütigen Gratiskonzerten am Vorabend. Es gibt Uraufführungen von neuer Musik, Konzerte für kleine und große Kinder und Musik in den Straßen der Altstadt. Wer so auf den Geschmack kommt, komme als zahlender Gast wieder, so die Hoffnung. Für die Finanzierung des Festivals sei das entscheidend, sagt Intendant Michael Häfliger. Das Lucerne Festival müsse genau kalkulieren.
Wenn ein Konzert nicht gut läuft, wo wir viel erwarten, dann haben wir auch ein Problem.
Das Gesamtbudget des Lucerne Festivals hat sich in den letzten Jahren auf 26 Millionen Franken verdoppelt. Nur 3% davon stammen aus öffentlichen Subventionen. Knapp die Hälfte bringen die Eintrittskarten. Einen wichtigen Part übernehmen die Sponsoren, die mit viel Aufwand gepflegt werden. Damit die Rechnung auch in Zukunft aufgeht, hinterfragt Häfliger auch althergebrachte Konventionen und Rituale.
Wie wichtig ist das Live-Format? Wie wichtig ist es, ob Konzerte in Zukunft noch 2 Stunden gehen mit einer Pause, einer Ouvertüre, Klavierkonzert und Symphonie? Oder kann man einzelne Bereiche daraus nehmen? Kann man eine moderne Uraufführung alleine in eine Matinee stellen mit dem Komponisten auf der Bühne und sie vielleicht auch 3-mal hören, damit das Publikum sie besser versteht?
Antworten zu finden, die auch das Publikum überzeugen, wird entscheidend sein, damit sich das Lucerne Festival behaupten kann, auch gegen die Konkurrenz von anderen Festivals. Bei aller Experimentierfreude, die Eröffnung im KKL bleibt vorderhand traditionell und exklusiv. Heute Abend mit viel gesellschaftlichem Glanz und Brahms, Schönberg und Beethoven.
Um 5:05 noch dies. Dass es bei uns jetzt so schön warm ist, hängt vermutlich auch mit dem Eis im Arktischen Ozean zusammen. Von diesem Eis blieb letztes Jahr so wenig übrig wie noch nie, also seit Satelliten seine Ausdehnung messen. Aktuell ist wieder Schmelzsaison. Was treibt die Eisschmelze voran? Wann wird der Arktische Ozean eisfrei sein? Meeresforscher gehen dieser klimatisch bedeutungsvollen Frage in Alaska nach. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler hat sie bei der Arbeit beobachtet.
Release the drill. An einem stürmischen Tag im Mai arbeiten Forscher auf dem gefrorenen Arktischen Ozean, 500 Meter vom Ufer entfernt. Mit einem Hohlbohrer schneiden sie Bohrkerne aus dem Packeis.
Woohoo! Look at that baby! Look at that lamelli, man!
2 Meter lange Stangen aus Eis, 10 cm im Durchmesser. Zurück bleibt ein Loch im Eis, durch das man das Meer sehen kann.
So now this is ready for photo.
Die Forscher wollen dem Innenleben des Meereises auf die Schliche kommen. Denn das arktische Meereis schwindet im Sommer wegen der Klimaerwärmung rasant, sagt Hajo Eiken von der University of Alaska.
2007 war das erste Jahr, wo es einen sehr drastischen Rückgang im Sommer gegeben hat. Und 2012 haben wir einen sehr starken Rückgang, insbesondere des alten Eises, gesehen.
Altes Eis hat mindestens einen Sommer überlebt, ist also mehrere Jahre alt. Mit 3-4 Metern Dicke ist es massiver als junges Eis, das gerade im vergangenen Winter entstanden ist. Altes Eis hält die Sommersonne also besser aus. Im letzten Jahr ist besonders viel altes Eis verschwunden und so droht diesen Sommer ein weiterer Negativrekord. Das sind neue, unbekannte Verhältnisse, sagt Hajo Eiken.
Jetzt sind wir dabei, uns zu überlegen, wie sich diese drastische Änderung im Verhältnis zwischen mehrjährigem und einjährigem Eis auswirkt. Wir müssen wesentlich besser verstehen, wie sich das einjährige Eis während der kritischen Übergangssaison zwischen Winter und Sommer verhält. Das erfordert sehr detaillierte Messungen.
Solche Messungen macht Ken Golden, der mit Hajo Eiken zusammenarbeitet. Golden schneidet Stücke aus verschiedenen Lagen im Eisbohrkern heraus und feilt sie für seine Messapparatur zurecht, die das Eis mit Radiowellen bestrahlt. Dies liefert ein Bild vom Inneren des Eises, sagt Ken Golden.
One of the key processes is fluid transport through the ice. So fluid flow through the ice controls a broad range of geophysical processes.
Das Meereis habe ein Innenleben, das beeinflusse, wie schnell es schmelze. Das Eis ist durchzogen von Kanälen, in denen Wasser zirkuliert. Je wärmer das Eis, desto mehr Kanäle. Allerdings schmilzt das Eis nicht unbedingt schneller, wenn es mehr Kanäle enthält, erklärt Ken Golden.
The drainage of melt ponds play a critical role in understanding how sea ice affects climate and vice versa.
Im Frühling bilden sich auf dem Meereis Tümpel aus Schmelzwasser. Dieses Wasser nimmt mehr Wärme auf aus dem Sonnenlicht als glattes Eis. Die Tümpel treiben die Eisschmelze folglich an, es sei denn, es bilden sich im Eis Kanäle, durch die sie abfließen können. Solchen Vorgängen sind die Forscher vor Alaskas Küste auf der Spur. Verstehen sie sie besser, werden auch die unsicheren Prognosen genauer, wie es mit dem Packeis weitergeht. Manche Forscher warnen, dass der Arktische Ozean schon 2016 im Sommer eisfrei sein wird. Hajo Eiken widerspricht.
Man kann sich schon das Extremszenario zusammenbauen in der Theorie, aber meiner Ansicht nach ist die Annahme, dass wir also innerhalb der nächsten 4-5 Jahre völlig eisfrei im Sommer sind, nicht gerechtfertigt.
Wie viele Forscher geht Eiken davon aus, dass es in 20-30 Jahren soweit sein wird? Die Wirtschaft ist an genaueren Prognosen für die Zukunft des arktischen Eises sehr interessiert. Denn Ölkonzerne würden gerne im eisfreien Ozean nach Öl bohren und Reedereien mehr Schiffe über die kürzeren Arktisrouten schicken. Und sogar das Klima von Europa hängt möglicherweise vom arktischen Meereis ab. Der kalte Winter, der die Schweiz und den Rest des Kontinents dieses Jahr so fest im Griff hatte, dieser kalte Winter könnte durch den Rückgang des Eises verursacht worden sein.
Thomas Häusler. Mehr zum dramatischen Rückgang des arktischen Meereises hören Sie auf SRF 2 Kultur und zwar am Montag um 9 Uhr in der Sendung Kontext. Die Uhr tickt nicht nur fürs Eis in der Arktis, sondern auch für unsere Sommerserie. Zum letzten Mal sind wir chez Les Romans im Uhrenmuseum. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Löscher.
Das Außendepartement EDA rät seit heute von Reisen nach Ägypten ab. Dies gilt insbesondere für touristische und andere nicht dringende Reisen. Das EDA hat seine offiziellen Reisehinweise für Ägypten damit angepasst wegen der jüngsten Ereignisse. Didier Burkhalter wehrt sich gegen den Vorwurf, der Bundesrat wolle fremde Richter akzeptieren. Mit der umstrittenen Vereinbarung zwischen der Schweiz und der Europäischen Union werde keine neue Instanz geschaffen, die über Schweizer Recht stehe. Die Stadtregierung von La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg hat einen ihrer Mitglieder sämtliche Dossiers entzogen. Er soll Angestellte belästigt und schikaniert haben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.